Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 11. Juli und Fabio hat ja schon am Sonntag gesagt, dass die Europameisterschaft vorbei ist. Deswegen war es vielleicht für alle überraschend, dass jetzt noch zwei Spiele waren. Ein sogenannter Halbfinale hat stattgefunden. Da reden wir heute drüber und natürlich schauen wir aufs große Finale am Sonntag. Ja, das machen wir heute und dafür hole ich jetzt meinen Fabio mit rein. Hallo Fabio.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Hallo, hallo.
Ja, wie ist es denn so, Fabio, mit der
Ja,
Europameisterschaft?
ehrlich gesagt, wie wir es schon auch am, wann haben wir aufgenommen? Sonntag, hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, so müde langsam. Wirklich müde. Das hat gar nichts mit den Spielen an sich zu tun. Obwohl die im Viertelfinale schon, meine Herren, ja, bis auf das Spanien-Deutschland-Spiel schon schwierig waren, haben wir schon besprochen. Aber nee, einfach, es ist zu viel. Wir hatten eine lange Saison hinter uns, beide.
Ja, wir hatten keine große Pause.
Wir hatten, ja, genau, es ist wie bei den Spielern. Wir haben ja auch keine Pause gehabt, ne? Also
Ja.
unsere Vereine waren ja leider bis zum Ende komplett involviert.
Ja.
Das heißt, wir hatten auch keine Zeit zum Durchschnaufen. Dann kam die EM, wir haben uns sehr drauf gefreut. Ja. Und irgendwie, auch wenn das Halbfinale, kommen wir jetzt dazu, schon ein bisschen besser wieder war, die beiden Spiele, ist es einfach, man ist ein bisschen müde vom Fußball. Das ist
Ja.
traurig zu sagen. Und da machen wir auch noch einen Fußball-Podcast.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich muss ehrlich sagen, ja, mir haben die beiden Spiele jetzt eigentlich ganz gut getaugt.
Ja.
Zumal natürlich auch gestern Abend England, Niederlande, erstens haben die Engländer ein überraschend gutes Spiel gemacht. Und natürlich mit dem Paukenschlag am Ende, der mir übrigens komplett entgegengekommen ist, weil Verlängerung
Ja,
musste ich nicht mehr
hätte nicht sein müssen.
haben.
Allerdings habe ich so ein bisschen, das kann ich auch ehrlich sagen, so ein bisschen andersrum gehofft, aber gut.
Ja.
Naja.
Und ja, genau. Aber dann gucken wir mal direkt Dienstagabend, erstes Spiel in München, Spanien gegen Frankreich. Ja, das war natürlich ein Fußballklassiker, überhaupt keine Frage. Es gab ja die große Spanienzeit, es gab die große französische Zeit mit vielen Titeln hintereinander. Und gerade im Moment haben die Franzosen, eigentlich kann man ja schon fast, oder es wird so ein bisschen kolportiert, dass es jetzt so das Ende dieser großen Frankreich-Zeit ist mit dieser Mannschaft. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist.
Ja, bin ich nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt, aber ja.
Weil die noch immer enorm Qualität haben. Aber das war schon. Naja, schauen wir mal drauf. Also, es ging damit los, dass eigentlich von Anfang an beide Teams versucht haben, nach vorne zu spielen. Ne?
Ja, war auch ein bisschen überraschend, vor allen Dingen, weil die Franzosen ja jetzt auch ja nicht erst seit diesem Turnier ein bisschen ja eher auf Sicherheitsfußball ein bisschen bedacht sind, immer. Und das ging schon ganz gut los von beiden Seiten, fand ich auch.
Ja, es gab relativ schnell so eine Kopfballchance für Fabian. Wo man so ein bisschen gemerkt hat, naja, Kopfball ist nicht so seins. Aber das war eigentlich eine größere Chance, als es dann hinter den Anschein hatte, weil der Ball so weit drüber ging. Aber gut, war halt nichts. Und dann kurz danach halt ja, das 1 zu 0 für die Franzosen. Schöne Spielverlagerung raus auf Mbappé. Und das war ja eins dieser Geschichten, ne? Was unter anderem wir Deutschen ja geschafft haben. Wir haben es ja hingekriegt, dass Carvajal sich völlig aufgearbeitet hat und dafür dann gesperrt war. Und dann musste halt Jesus Navas,
Jesus.
Jesus, musste dann gegen Mbappé spielen. Und am Anfang sah es ja so aus, als wenn das dieses Mismatch wäre, wo Frankreich viel Profit von Schlagen von erhalten kann. Naja, sie haben halt dieses frühe 1 zu 0 über die Seite dann gemacht. Ne? Schöne Flanke von Mbappé. Also die Flanke wirklich genial.
Ja, wirklich gut, wirklich gut.
Kolo Muani setzt sich da auch gut ab vom Gegenspieler und ist dann völlig frei aus, weiß ich nicht, 5 Metern, wenn überhaupt. Und naja, dann ist es auch einfach. Oder was heißt einfach? Dann setzt er ihn auch gut und dann steht es 1-0.
Ja, war natürlich, wie man so schön sagt, ein frühes Tor tut dem Spiel gut und hat es auch dem Spiel direkt gut getan auch. Also es hat natürlich geholfen und die Spanier, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wie sie es auch im Turnier bis jetzt gezeigt haben, haben sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Also die spielen schon, obwohl die eine relativ junge Mannschaft ja auch haben, also verhältnismäßig, spielen das schon sehr routiniert, das Ganze. Also sie spielen ihren Stiefel dann runter und das haben sie auch wieder gemacht. Und Stiefel runter klingt so negativ jetzt. Also die haben ihre Spielidee und die ziehen sie auch durch, wenn es 0-1 hinten steht. So ein bisschen zu vergleichen wie Bayer Leverkusen vielleicht in der letzten Saison.
Ja. Mein erstes Gefühl danach war, boah, das wird jetzt sau schwer für die Spanier, weil die Franzosen ja eigentlich mit einer guten, also was sie ja eigentlich können jetzt seit Jahren, ist ja dieses defensive Spiel, auch hinten gut zu stehen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert gegen die Spanier. Ja. Und dann natürlich, du gehst in Führung und hast diese Kontermöglichkeiten über Mbappé, wie gesagt, die spanische rechte Abwehrseite, auch der Innenverteidiger Nacho, der war ja auch aufgrund einer Gelbsperre ist ja da reingerutscht. Das war ja an sich so ein Unsicherheitsfaktor. Und man hatte da, und es gab, glaube ich, auch so ein, zwei mögliche Umschaltsituationen, die Frankreich da nicht gut gespielt hat. Mhm. Oder da gab es einmal dieses Foul, glaube ich, ziemlich in der Mitte, wo sie dann es nicht geschafft haben, eher abzuspielen, die Franzosen. Naja, und dann kam da dann doch nicht so viel, wie ich eigentlich gedacht hätte. Und dann, ja, und dann schlagen die Spanier zu, Fabio.
Ja, ja, aber auch direkt, also direkt nach dem Gegentor, fand ich, hatten sie es direkt wieder probiert, sind sofort draufgegangen, fand ich schon stark. Und ja, klar, und der Ausgleich hat halt nicht lange auf sich warten lassen. Ich glaube, ich muss nachgucken, es waren 12 Minuten, also 12 Minuten. Aber und dann direkt, natürlich wird es ein gefundenes Fressen für die Presse natürlich und für alle Kommentatoren, dass Lamine Yamal dieses Tor gemacht hat, ist das eine, weil jetzt konnten sie alle sagen, jüngster EM-Torschütze aller Zeiten.
Ja.
Aber bei allem Spaß beiseite, was das für ein Tor war, war auch echt genial. Meine Güte. Ja. Also ja. Wahnsinn. Fast aus dem Stand, also aus dem Fußgelenk fast, den aus 16, 17 Meter in den Winkel zu schlenzen. Großartig einfach. Großartig.
Das kannst du einfach nicht verteidigen. Also entweder trittst du ihm dauernd auf die Füße, aber ansonsten kannst du es nicht verteidigen. Das geht halt nicht. Da waren ja auch genug Franzosen um ihn rum. Den kann man allen keinen Vorwurf machen. Der braucht ja nur einen halben Meter Platz, zieht den Ball irgendwie mit seinem linken Fuß nach innen, einen halben Meter und dann, du gesagt hast, quasi aus dem Stand.
Genau, der muss ihn sich gar nicht groß vorlegen nach links, wo dann vielleicht ein langes Bein von einem Verteidiger mal rauskommen kann oder sowas, sondern der hat den eigentlich quasi am Fuß und macht den fast aus dem Fußgelenk da rein. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, tatsächlich. Also sehr abgebrüht auch. Und ich glaube dann, auch wenn es sehr jetzt alle machen, aber da kann man schon öfter mal darauf hinweisen, dass der erst 16 ist. Beziehungsweise wird ja 17 jetzt zum Finale.
Wird ja genau. 17. Ja. Ja, genau, er wird jetzt 17. Perfekt. Und dann kurz danach, keine 4 Minuten oder vielleicht 4 Minuten später, dann kommt Dani Olmo. Ja. Kleines Kunststück im Strafraum. Wahnsinn, wie er da den Ball, ich weiß gar nicht, welcher Abwehrspieler es war, aber wo es so aussieht, als wenn er schießen würde, und dann legt er den Ball nochmal irgendwie über den Abwehrspieler so halb drüber. Wahnsinn.
Ja.
Also auch richtig, richtig stark.
Absolut. Also, ja. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da waren die Franzosen auch so ein bisschen angeschossen, würde ich mal sagen. Weil das ist ja immer so. Du gehst in Führung und denkst, du hast jetzt das Spiel erstmal und dann könntest das unter Kontrolle haben, weil du früh in Führung gehst, aber wenn dann so eine Mannschaft so stark zurückkommt direkt, das kann dir auch ein paar Körner kosten auf jeden Fall.
Ja, und dann kann man ja so ein bisschen schauen, erste Halbzeit fand ich an sich sowieso sehr, sehr abwechslungsreich auf beiden Seiten. Ja. Spanien hatte noch Chancen, Frankreich hat auch das eine und andere sich herausgespielt. Interessant ist ja dann, wenn wir in die zweite Halbzeit gehen, und dann haben wir ja als Vergleich das Deutschland-Spiel. Ja. Deutschland lag in der zweiten Halbzeit ganz früh auch hinten mit einem Tor. Und wie die reagiert haben und wie die Franzosen reagiert haben, weil so wie wir das ja lang und breit besprochen haben, wie Julian Nagelsmann mehr und mehr in die Offensive gegangen ist mit seinen Einwechslungen und so, das haben die Franzosen nicht gemacht.
Ja,
die Franzosen sind da nicht personell ins Risiko gegangen. Klar haben sie dann frische Stürmer irgendwann gebracht mit Griezmann und Barcola und Giroud. Mhm. Aber das waren alles, also Griezmann ist ja eigentlich auch...
Ja, und Giroud kam auch spät, ehrlich gesagt. Ne? Der kam, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss oder so.
Ja, genau. Also der hat dann quasi seine Aufstellung nicht großartig geändert. Er hat vielleicht angefangen mit einem Sechser und zwei Achter, Arthur Rabiot und Conte, die beide rausgegangen sind, aber für Rabiot kommt halt Camavinga, das ist dann mehr oder weniger so ein zweiter Sechser und dafür ist das Mittelfeld dann so ein bisschen anders angeordnet. Griezmann ist dann mehr so ein Zehner, aber an sich geht er da nicht ins Risiko, was erstaunlich ist, weil man will ja irgendwie noch den Ausgleich schaffen.
Ist die große Frage. Ich glaube, die Franzosen verlassen sich zu sehr. Also was heißt zu sehr, also das hat ja lange geklappt, aber verlassen sich auf ihre Stärke. Die wissen halt, die sind sehr selbstbewusst, wissen, was sie können, wissen auch, wie sie das können und glauben dann auch an sich, dass sie jetzt ohne groß was verändern zu müssen, dieses Spiel auch gewinnen können, glaube ich. Das ist so ein Selbstverständnis, was die haben, dass sie nicht sich zu sehr auf das Ergebnis oder auf den Gegner einstellen wollen. Gut, am Ende, wie gesagt, dann kommt auch nochmal Giroud, wo man denkt, okay, wir müssen jetzt mal vielleicht mit langen Bällen oder hohen Bällen agieren, weil wir haben echt einen Mittelstürmer drin.
Ja.
Ist dann natürlich schon was anderes wieder.
Ja, hat aber nicht so gut geklappt, ne? Wie wir das im Spiel gegen die Spanier eigentlich dann sehr, sehr gut gemacht haben. Bei den Franzosen hat das nicht gut geklappt. Also wenn man so die komplette zweite Halbzeit Revue passieren lässt, ja klar, dann gab es diese Chance von Mbappé, wo man dann merkt, naja gut, so richtig im Flow ist er nicht, wo er dann nach innen zieht und eigentlich eine gute Schusschance hat, die er eigentlich, also normaler Spieler, ja klar, der versiebt den schon mal, aber ein Mbappé, da ist man ja eigentlich dran gewöhnt, dass er solche Dinge eigentlich macht, hat er nicht gemacht. Dann gab es, glaube ich, noch Theo Hernandez, der im Strafraum mal irgendwie zufällig an den Ball, oder zufällig nicht, aber da frei zum Ball kommt und dann eigentlich den Ball auch drüber semmelt, ein bisschen überhastet vielleicht auch. Aber viel mehr war es nicht, würde ich jetzt einfach mal tippen. Ganz interessant auf der anderen Seite fand ich, die Spanier hatten ja früh in der zweiten Halbzeit diesen genialen Umschaltmoment, wo sie sich über rechts aus dem Pressing befreit haben. Da geht der Ball über links, über Nico Williams, wo der Tulte rauskommt von Frankreich und so gerade Magnan den Ball retten kann. So ein bisschen
Manuel Neuer. Stimmt. Ich habe gerade überlegt. Ja, genau das. Da hat er sich sogar ein bisschen verletzt.
hat er sich, glaube ich, den Hintern gezerrt.
Ja,
oder so.
Ja, das ist gefährlich.
Aber, und das war allerhöchste Not, das war auch, eigentlich war ja Williams da ein bisschen eher am Ball als er. Also wenn der den vorbeispitzelt oder so, dann,
Ja, da ging's wirklich um eine halbe Sekunde oder so.
Ja. Aber danach haben die Spanier in der kompletten zweiten Halbzeit jeden Umschaltmoment eigentlich nur dazu genutzt, um Ballbesitz zu generieren.
Ja.
Die sind dann gar nicht, das war so häufig, wo man das Gefühl hatte, naja, wenn ihr jetzt schnell nach vorne spielt, weil die Franzosen sind ja dann trotzdem sind ja doch gekommen und waren mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte. Und sie hatten ja Lamine Yamal und Nico Williams sehr, sehr lange auf dem Platz. Ich weiß gar nicht, die wurden 90. In der Nachspielzeit wurden die rausgenommen,
sehe ich. Ja, genau. 90 plus 3, beide raus. Ja. 90 plus 4 dann Yamal noch, ja.
Stimmt. Ja, da wäre ja eigentlich in Richtung Tor, also von meinem Gefühl her, ich meine, im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht. Sie haben das Spiel gewonnen in der normalen Spielzeit. Aber von meinem Gefühl her, hätte ich gedacht, naja, dann versucht doch noch die Konter richtig gefährlich auszuspielen und dann macht ihr das dritte Tor, dann habt ihr Ruhe. Aber das war mehr so, dass sie sich gedacht haben, vielleicht auch so ein was aus dem Deutschlandspiel übrig geblieben ist, dass sie sich gedacht haben, nee, wir generieren jetzt Ballbesitz, wenn wir den mal haben, was sie gemacht haben. Dann hatten sie sehr, sehr lange Ballstaffagen. Staffagen ist das falsche Wort, Staffetten, ne?
Ja.
Und dadurch haben sie dann immer so diesen Angriffswirbel der Franzosen so gestoppt und Ruhe reingebracht. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wie gesagt, die Franzosen so richtig das Letzte mit dem Letzten nach vorne gespielt haben sie nicht. Das war auch dann eine ganz komische Nachspielzeit. Da ging dann auf einmal auch nichts mehr.
Ja, das stimmt. Das hat sich ein bisschen komisch angemutet, fand ich auch, ja.
Ja. Ja, und dann konnten die Franzosen da irgendwie nicht mehr reagieren drauf, muss
man sagen. War dann vielleicht tatsächlich nicht ihr Spiel, so was sie kennen, was sie können. Vielleicht, ja, da wurde ihnen einfach mal der Zahn gezogen, glaube ich.
Ja, und vielleicht rächt sich da jetzt auch ein bisschen, dass sie über das komplette Turnier hinein nicht so in den Flow gekommen sind, wie du das eben von den Spaniern erzählt hast, ne? Mit dem Stiefel runterspielen. Die haben ihr Spiel gefunden, die haben ihr Team gefunden ihre erste Elf und alles und so. und waren damit erfolgreich, ja. Und die Franzosen halt nicht. Die sind zwar jetzt so weit gekommen, klar, aber die sind nicht in ihren Flow gekommen. Ja, und gerade das Tore schießen
Ja.
war ja, ist ja. Übrigens, Fabio, Sie haben Ihr erstes Tor aus dem Spiel
Ja,
herausgeschossen. Also da.
Kolomyani. Genau, das erste, das andere von Kolomyani war ja ein Eigentor, wurde als Eigentor gewertet, ne, im
Ja.
Viertelfinale.
Ja,
Ja.
genau.
Ja. Glückwunsch.
Ja, und jetzt ich bin ja froh, ehrlich gesagt, dass die Spanier weiter sind.
Ja, ich auch. Nicht nur, weil wir beide sie als Europameister getippt haben, das vor der EM, als noch keiner wusste, wie stark die sind,
Ja.
müssen wir uns ja auch mal auf die Schulter klopfen. Und wahrscheinlich werden sie es jetzt deswegen nicht. Aber nee, ich bin auch, also die Spanier sind natürlich jetzt nicht nur, weil sie die Deutschen auch besiegt haben und rausgeschmissen haben, sind, was das Spielerische angeht und was die Leistung angeht, schon verdienter Finalteilnehmer. Also übers ganze Turnier gesehen. Und ich bin froh, dass sowas dann sich auch, ja, dass so eine Leistung durch ein Turnier dann auch sich belohnt, dass man da belohnt wird und ins Finale kommt. Das
Ja.
ist ja nicht bei jedem Finalteilnehmer so.
Ja, dann gehen wir mal rüber zum zweiten Halbfinale und ich würde mal einfach ganz keck sagen zur schwächeren Turnierhälfte.
Allerdings, allerdings. Wobei, zur Fairness gehört ja auch, dass die, also vor allem die Holländer oder die Niederländer besser gesagt, natürlich schon mit einer schweren Vorrunde auf jeden Fall
Oh ja.
kamen. Also das muss man denen zugute halten. Die mussten sich schon durch eine schwere Gruppe erstmal tanken,
Ja,
um dann in diese, die haben sich, sagen wir mal so, die haben sich diesen Turnierbaum dann verdient, sagen wir mal so.
ja, die werden Dritter und ihre Gegner sind Rumänien und Türkei. Also, naja, also
Ja.
ich meine, die Türken haben wir ja
Nein,
besprochen,
waren
die waren
richtig
richtig
stark.
gut.
Ja.
Naja.
Nein, es war nicht einfach, also das kann
Ja.
man auf keinen Fall sagen, aber klar, vom Papier her war es ein bisschen einfacher und ja, war schon in Ordnung.
Ja, und dann kam jetzt das Spiel gegen die Engländer und überraschenderweise, obwohl wir gerade so argumentiert haben, dass Spanien sich den Flow erarbeitet hat und Frankreich den nicht gefunden hat, hatte man immer das Gefühl, England hat den Flow auch nicht. Aber gestern haben sie zumindest in der ersten Halbzeit gespielt, als wenn sie ihn hätten.
Das ist korrekt. Hat, glaube ich, alle überrascht, die diese EM verfolgt haben bis jetzt. Die Engländer haben in der ersten Halbzeit wirklich endlich mal ein gutes Spiel abgeliefert. Also nicht über die kompletten 45 Minuten, weil die Holländer eigentlich auch am Anfang ganz gut gestartet sind, fand ich. Aber dann haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel sehr unter Kontrolle gehabt, waren sehr aggressiv, sehr offensiv
Ja,
bedacht.
und sehr variabel auch,
Genau.
muss man sagen.
Foden, fand ich, hat richtig gutes Spiel abgeliefert in der
Oh
ersten
ja.
Halbzeit.
Ja.
Ja, das war schon stark. Aber wie es ist, in der zweiten Hälfte haben sie dann wenigstens wieder gezeigt,
Dass sie Engländer
dass sie
sind.
Engländer sind. Da haben sie uns doch wieder ja, das gewohnte Bild gezeigt. Lustigerweise haben sie da dann auch dann die Entscheidung damit gemacht, dann später. Naja.
Ja, kommen wir vielleicht später drauf. Ja, erste Halbzeit. Ja, starke Engländer, aber das erste Ding machen die Holländer auch überraschend. Ne? In beiden Spielen die Mannschaft, die sogar sehr, sehr früh, hier sogar noch früher, siebte Spielminute, in Führung geht, verliert hinterher das Spiel. Ja, geiles Tor durch
Total
Charlie
cool.
Simmons. Also echt
Total
gut.
cool.
Sehr, sehr gute Balleroberung gegen Declan Rice und dann der Abschluss ist natürlich perfekt. Wobei, war das ein Torwartfehler, Fabio? Hätte man da dran kommen können?
Ja, kann man natürlich darüber diskutieren, würde ich sagen.
Hätte Oliver Kahn, wenn er noch im TV-Business wäre, gesagt, er hätte übergreifen müssen?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, ich glaube schon, dass man den halten kann. Ja, aber wer war der Experte, glaube ich, in dem Spiel, was ARD war es, ne?
Thomas Broich.
Ja,
Oder ja.
war Thomas Broich, glaube ich, ne? Oder war es
Naja.
Schweinsteiger? Nee, Schweinsteiger wird es nicht. Also auf jeden Fall, dass er auch sagte, ja, man muss dann schon auch bedenken, mit was für
Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit der auch kommt. Das sieht man natürlich in den Fernsehen, gerade in der Zeitlupe, das siehst du sowas nicht so gut. Das sieht schon aus, als ob man den halten kann und es gibt auch den einen oder anderen Torhüter oder auch Pickford hätte den vielleicht in einer anderen Situation vielleicht auch gehalten. Keine Ahnung. Aber es war schon ein grandioses Tor. Klar, also
Ja.
natürlich sind wir uns sicher, Jan Sommer hätte ihn nicht gehalten, weil der ist nur 1,83 groß. Ja. ist der einzige Torhüter, wo immer die Größe gesagt wird. Hat jetzt überhaupt nicht gespielt, aber ist immer wieder ein Mysterium.
Ja, genau. Man wundert sich, wie weit der Junge gekommen ist.
Ja, ne? Unglaublich, mit 1,83. Also mit
1,83, wie geht das denn?
Ja.
Unvorstellbar. Ja, und das ist eigentlich sehr toll für die Niederländer natürlich. Frühes Tor im Halbfinale, aber naja, die Engländer haben sich überhaupt komplett nicht von ihrem Spiel abbringen lassen, haben dann haben eigentlich die komplette erste Halbzeit für meine Begriffe beherrscht. Und dann fällt mir natürlich auf bei den Niederländern, für meine Begriffe, dass sie, wenn sie dann diese Umschaltmomente hatten, die hatten sie ja auch, nicht viele, aber die hatten sie auch, ja, die ganz schlecht gespielt haben. Also das ist ja schon bei den Spielen davor gewesen, auch haben wir auch bei dem Rumänien-Spiel schon gesagt, wo Malen dann, der macht zwar hinterher zwei Tore, aber vorher verbaselt der reihenweise diese guten Umschaltmomente.
Ja.
Und das haben sie jetzt in diesem Spiel auch teilweise in der zweiten Halbzeit immer wieder gemacht. Und für meine Begriffe waren die Niederländer in diesem Halbfinale komplett, sind nicht einmal richtig angekommen in dem Spiel.
Ja, also, das stimmt.
Klar, zweite Halbzeit war dann ausgeglichener und dann hatten sie eigentlich auch die besseren Torchancen fast. Naja, oder es war eigentlich relativ ausgeglichen und hätten sie vielleicht auch treffen können. Da gab es ja ein, zwei Situationen, aber so richtig drin fand ich sie nicht in dem Spiel.
Nee, ist richtig, richtig, ja. Ja, keine Ahnung, woran das tatsächlich liegt, aber liegt natürlich oft auch, darf man nie vergessen, am Gegner, in England, die es gut gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Die dann auch, ja, zum Beispiel Malen kam überhaupt nicht zur Geltung, der von Anfang an diesmal gespielt hat.
Ja.
Fand ich jetzt zumindest, hat man jetzt gar nicht so mitbekommen, aber ja, ist ja zur Halbzeit dann ausgewechselt worden. Lag aber auch daran nochmal, du hast es gesagt, dass England gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, 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 sehr aggressiv variabel gespielt hat und ja.
Ja, und brauchten dann in der 18. Minute trotzdem einen Elfmeter, Fabio, für den Ausgleich.
Ganz schnell, war es für dich einer oder nicht?
Ich weiß es nicht, Fabio.
es ist wirklich so eine Szene, wo ich ganz klar sage, keine Ahnung. Es ist wirklich, im ersten Augenblick habe ich gedacht, klarer Elfer. Also wirklich, klarer Elfer. Dann kam die.
Aber noch die, vor Zeitlupe?
Nee, mit der ersten Zeitlupe. Und dann sah ich mir die zweite, habe ich mir nochmal angeguckt, dachte, ach so, nö, muss vielleicht doch nicht. Ist echt schwer, echt schwer.
Ja, mein Gefühlsleben ging auch hin und her, weil zuerst dachte ich, weil das kennt man ja. Einer zieht ab und ein anderer ist noch irgendwie mit da drinne. Und dann lässt er, ja, wie Kane, weiß ich nicht, muss man vielleicht auch nicht so die große Nummer draus machen. Auf der anderen Seite hat ja geholfen, muss man auch sagen.
Ja.
Und dann denkst du so, ja, nee, dafür möchte ich jetzt keinen Elfmeter sehen. Und dann siehst du die Zeitlupe, dann siehst du da ja offene Sohle und trifft den damit voll. Boah. Dann war auch mein erster Gedanke, naja, das ist wohl ein Elfmeter, den wird er jetzt auch geben. Ich meine, in dem Moment, wo er natürlich dann rausgeschickt wird, ist ja klar, der wird den jetzt geben. Und schwierig. Also diese Szenen an sich, das geht ja darum, das ist auch ähnlich wie dieses, wie wir über das Handspiel gesprochen haben, das sind ja auch so Szenen, die man im modernen Fußball nicht komplett im Griff hat, sage ich mal regeltechnisch.
Ja.
Weil das passiert ja immer wieder. Und das haben sie, da haben sie ja auch so ein Behilfswerk gemacht, dass sie gesagt haben, naja, wenn der Spieler, der den Schuss abgibt, wenn der getroffen wird, der Ball aber schon quasi neben das Tor gegangen ist.
Ja.
Ne? In dem Moment, pfeifen wir das nicht. So. Aber hier war es ja so, das war ja in einer Bewegung drin. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch immer diese Argumente, das ändert jetzt an dem Schuss an sich nichts.
Ja, das Foul, ist richtig, ja.
Weil das ja im Nachhinein war. Er hat also die Torchance quasi gehabt. Und deswegen sollte man den Abwehrspieler oder ihn nicht dafür belohnen, dass er die Torchance jetzt nochmal kriegt. Das ist halt schwer. Ich finde es schwierig.
Das ist ja das Gleiche wie bei der Handregel, die es nicht gibt. Haben wir ja nochmal besprochen. Es gibt ja nicht die Regel beim Hand, dass Hand gepfiffen wird, wenn eine Torchance vereitelt wird.
Ja. So,
und hier ist ja ähnliche Argumentation. Es wurde ja keine Torchance vereitelt, weil die hat er ja gehabt. Die hat er ja gehabt, die Torchance. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, du hast gerade gesagt, das ist dann wahrscheinlich eine Regelgrauzone auch, wie es bewertet wird. wann er ihn trifft. Ich habe keine Ahnung.
Also diese Sachen, die passieren ja auch im Mittelfeld immer häufiger. Habe ich ja auch schon mal angeprangert. Und Timo Horn wurde ja aufgrund von so einer Situation, dass der gegnerische Spieler quasi in diese Schussbewegung noch reingrätscht, obwohl er eigentlich, naja, in dem Fall ist das ja noch was anderes, obwohl man eigentlich keine Chance hat. Das sieht man normalerweise überall auf dem Spielfeld, dass dann noch ein Abwehrspieler oder ein gegnerischer Spieler irgendwie mit reingeht, versucht irgendwie den Ball zu blocken und ja, trifft aber dann irgendwie die Füße, weil die schwingen ja beim Schuss oder so irgendwie durch und nimmt dadurch ja die schöne Begrifflichkeit, die Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Das wird ja mittlerweile überall auf dem Spielfeld auch gepfiffen. Und das haben wir auch am Sonntag übrigens vergessen zu erwähnen, der Schiedsrichterchef, der Rossetti, hatte ja vor der Europameisterschaft eine Pressekonferenz abgehalten. Da müssen wir nächstes Mal drauf gucken, Fabio, haben wir auch nicht gemacht. Wo er in der Stunde erklärt hat, ja, das sind die Regeln und so werden wir das anwenden, also bei speziellen Fällen. Und er hat ja tatsächlich dieses Handspiel von Kukurea gegen Deutschland so eine ähnliche Szene gezeigt und gesagt, da werden wir keine Elfmeter pfeifen. Und so eine ähnliche Szene hat er wohl jetzt auch zumindest erwähnt, dass wenn eine Verletzung des Gegenspielers, wie in diesem Fall bei Kane und Dumfries in Kauf genommen wird, dann pfeifen wir das. Insofern kann man sich im Nachhinein natürlich darüber nicht beschweren, aber auf der anderen Seite, ja, klar, in dem Moment, das ist halt eine riesenwichtige Situation. Und natürlich gehen dann die Holländer im Nachhinein hin und sagen, nee, also den Elfmeter bitte nicht geben.
Ja, es ist jetzt für uns natürlich auch einfach, weil ich glaube, wir haben jetzt weder zu den Engländern noch zu den Niederländern jetzt irgendwie ganz große Sympathien, das nüchterner zu sehen. Aber diese Diskussion wird es mit VAR, ohne VAR, da haben wir auch schon lange drüber gesprochen, beim VAR, die wird es geben, weil es gibt manchmal im Fußball halt auch keine hundertprozentigen klaren Entscheidungen. Die wird es nicht geben und da muss ein Schiedsrichter entscheiden. Und das war jetzt hier so eine Szene, deswegen, wir haben es ja schon am Anfang gehabt, wir sind beide völlig unklar, jetzt sind wir auch keine Schiedsrichter natürlich, aber ist so ein typischer Elfmeter, kannste, musste nicht. Pech für Niederlande, Glück für England. So muss man es, glaube ich, verbuchen einfach.
Ja, und Kane verwandelt den natürlich dann eiskalt in seine linke Ecke. Also perfekt geschossen, steht 1-1. Ja, und dann hat man ein offenes Spiel und dann war die erste Halbzeit auch richtig cool anzusehen, hat richtig Spaß gemacht. Engländer waren stark, die Holländer hatten die ein oder zwei Umschaltsachen und dann gab es ja noch jeweils einen Lattentreffer, ne? Dumfries per Kopf an die Latte und dann Foden, ne? Ähnliches Ding wie ein Tag zuvor Jamal, also ähnliche Situation Richtung Winkel, bloß er trifft leider das Lattenkreuz, aber noch viel cooler ist ja diese andere Torschance von Foden, ne? Wo da auf der Linie gerettet wird, auch von Dumfries, es sind immer dieselben Spieler, wie er das, also das hat er so cool gemacht und wie er dann den Ball auch noch so ganz irre irgendwie durch die Beine des Torhüters schiebt Richtung Torlinie. Ja, das ist natürlich ein bisschen Pech. Dumfries super aufgepasst, muss man sagen, super abgewehrt.
Also habe ich ja eben schon gesagt, Foden fand ich tatsächlich sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Ist ja jetzt in diesem Turnier auch noch nicht sehr sonderlich positiv aufgefallen, auf jeden Fall bis jetzt. Aber hier hat das echt mal gezeigt, was er kann.
Ihm kam natürlich komplett entgegen, dass er jetzt in den ersten Spielen war ja irgendwie auf seiner Position festgetackert, hat man das Gefühl. Ja. Und wahrscheinlich ist das natürlich auch Vorgabe des Trainers gewesen, dass sie sehr positionsgetreu alle spielen sollen. Aber dadurch, dass er jetzt mehr rochieren kann und sich mehr bewegen kann und auch von der rechten Seite kommen kann, wo er dann mit seinem starken linken Fuß besser abziehen kann, das tat ihm komplett gut. Das war richtig gut. Dann verflachte das Spiel natürlich dann in der zweiten Halbzeit wieder, was natürlich auch daran liegt, dass Ronald Koeman auch dementsprechend erstmal ausgewechselt hat. Auch überraschend, als Memphis Depay runter musste, in der 35. Minute erstmal einen Mittelfeldspielerspiel bringen. Hat man dann aber auch richtig gemerkt, dass die Holländer halt geschwommen sind in dieser ersten Halbzeit. Da wollte er erstmal natürlich gucken, dass er das erstmal so ein bisschen eindämmt.
Ja, der wollte ein bisschen, du hast richtig gemerkt, auch im ganzen Spiel, im ganzen Auftreten der zweiten Halbzeit war den Niederländern dran gelegen, ein bisschen Stabilität da reinzubringen. Ne? Also das bisschen Kontrolle wieder in das Spiel zu finden, weil das hatten sie komplett verloren im Laufe der ersten Halbzeit.
Genau, und das hat dann ja gut funktioniert und dann zumindest das. Und dann ging Malen natürlich für Depay, wurde dann so in die Mitte geschoben, hat auch nicht gut geklappt. Naja, und dann kam halt Weghorst zur zweiten Halbzeit. Und
Hat er
ja.
eigentlich ein Spiel von Anfang an gemacht bei der EM?
Nee, hat er nicht.
Oh, der niederländische Füllkrug also, alles klar.
Genau. Ja, das wollte ich noch sagen. Ich hatte ja am Sonntag so ein bisschen gesagt, naja, es gibt überhaupt keine richtigen Mittelstürmer außer Füllkrug und vielleicht Lukaku.
Ja, Weghorst ist natürlich so einer, klar.
Ist natürlich noch so einer. Und hat ja auch, ja, hat ja auch jedes Mal, wenn er reinkam, hat das eine Wirkung gehabt. Also.
Füllt seine Rolle perfekt aus, also muss man schon sagen. Also jetzt klar, jetzt hier natürlich nicht glücklich jetzt gegen die Engländer, aber sonst generell im Turnier finde ich auch, dass das immer eine Bereicherung war, wenn er eingewechselt worden ist. Und das ist ja das, was ich auch bei Füllkrug schon meinte, dass manche Spieler, also nicht, dass sie nicht von Anfang an spielen können, um Gottes Willen, aber dass wenn du merkst, dass du einen Spieler bringen kannst im Laufe eines Spiels, der sofort da ist, der überhaupt keine Anlaufzeit braucht, ist das viel wert und deswegen sind so Joker total wichtig. Und es ist ja überhaupt nicht abwertend, dass sie dann nicht von Anfang an spielen.
Ja.
Im Gegenteil, das ist dann tatsächlich sogar eine richtig gute Strategie, sogar bei manchen
Ja.
Mannschaften.
Zumal, wenn du dann mit der Einwechslung, ähnlich wie bei den Deutschen, dann auf einmal einen anderen Mittelstürmer dabei hast, der anders spielt. Das ändert ja auch beim Gegner schon mal
Total,
etwas.
genau, ja.
Und das ist schon gut. Ja, aber dann die Einwechslung, die dann wirklich gezündet haben, waren die auf englischer Seite in der 81. Minute. Lustig fand ich auch, als dann Southgate tatsächlich zur Pause gewechselt hat und Thomas Broich sagte, oh, jetzt eskaliert er.
Stimmt. Ja.
Oh, ich hoffe so sehr, dass am Sonntag Thomas Broich mit dabei ist.
Ja.
Und nicht Thomas Hitzlsperger. Nichts gegen Thomas Hitzlsperger, aber
Ach schon, das ist
Thomas Broich.
in der ARD wieder das Finale, ne? Ja.
Naja, genau.
Wen
Thomas
haben wir
Broich
denn?
ist
Haben wir
schon.
Tom Bartels? Haben wir Tom Bartels?
Ja, oder Gerd Gottlob. Ich weiß es gar nicht, ob das schon festgelegt ist.
So
Ich glaube
weit
nicht.
ist es schon gekommen, dass ich sage, ich will Gerd Gottlob. Okay.
Ja, ich bin zufrieden, wenn Thomas Broich dabei ist.
Ja,
So.
ich finde den auch. Ich bin Broich-Fan. Kann ich mich auch outen.
Ja. Ja, 81. Minute, wie gesagt, dann bringt der Palmer und Watkins, und da muss ich ja mal sagen, ey, die Engländer, was die da schon in der Hinterhand haben, das ist schon stark.
Ja.
Watkins, der noch gar nicht irgendwie zum Zug gekommen ist, der ja, ein Torjäger vor dem Herrn ist. Ja.
Trotzdem auch interessant. Ich meine, 81. Minute, es steht 1-1.
Ja.
Und er nimmt aber dafür auch Foden und Kane raus.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall auch einen interessanten Move, weil ja, man konnte schon auch davon ausgehen, dass es vielleicht in die Verlängerung geht. Und ja. Ich weiß nicht, wie fit beide sind. Vielleicht sind sie müde, ich habe keine Ahnung. Aber mit die besten Spieler, beziehungsweise Foden hat ein Riesenspiel gemacht und Kane generell ja ist immer für ein Tor gut. Dann darauf zu verzichten, ist mutig, hat Thomas Breu auch gesagt, auf jeden Fall. Aber
Ja, aber dann, ja, aber hat voll gezündet, also muss man
Total,
ja
total.
sagen.
Ja,
Also
absolut.
Southgate wurde ja extrem angezählt im Laufe des Turniers, aber gestern, die Sachen, die er da gemacht hat, die waren schon gut, muss
Ja.
man sagen. Ja, dann Vorlage Palmer auf Watkins und der, ja, Riesentor, muss man
Ja,
sagen.
ja, ja.
Also, wie er den einen mit einem mit links annimmt und dann direkt abzieht aus der
Ja,
Position, klar.
total spitzer Winkel halt, ne? Also.
Und trifft ihn genau neben dem Pfosten. Also da würde ich sagen, für den Torhüter auch komplett keine Chance. Natürlich, De Vrij, wissen wir ja alle, sollte als Abwehrspieler nicht diesen langen Ausfallschritt machen. Hat er gemacht, gibt dadurch den Ball durch die Beine preis. Aber ja, Wahnsinn. Also auch, ich hätte in dem Moment, wo der Pass kommt, ich kennen Watkins, muss ich auch zugeben, nicht so gut. Aber ich habe in anderen Podcasts jetzt gehört, dass das durchaus so ein Move von ihm ist oder dass er wirklich das schon öfter macht, da direkt draufzuhalten oder so. Auch aus solchen Positionen. Das ist jetzt also nichts. Also ich war total überrascht. Ich glaub, De Vrij war auch überrascht, dass er da abzieht aus der Position
Ja.
in dem Maße. Und ja, und ehrlich gesagt, das Tor hat mich komplett geflasht. Also wirklich.
Ja, hat mich. Also, das ist
Irgendwas
auch.
ja für die Holländer.
Nein, das. Ja, unabhängig jetzt davon. Aber Das ist gemein, wenn man gerade auf Verlängerung eingestellt ist. Das kannst du doch nicht machen jetzt. Ich meine, ich habe eben gesagt, ich war ja schon froh, dass es keine gab, so, aber man ist doch auch körperlich dann drauf eingestellt. Was machen die denn mit uns? Also.
Hast du schon zu essen bereitgestellt?
Ja, nee, so schlimm war es nicht, aber. Nee, aber habe ich in dem Moment wirklich überhaupt nicht mehr mitgerechnet. Also.
Ja.
Aber das muss man den Engländern jetzt auch mal lassen. Das bei aller Kritik, die wir über das ganze Turnier hatten, haben in dem Turnier, vor allem in den K.O.-Spielen, gezeigt, dass sie bis zum Ende mit denen zu rechnen ist. Also Bellingham im Achtelfinale, jetzt hier Watkins im Halbfinale. Das ist schon auch eine Qualität, die muss er haben.
Ja, die lagen in allen K.O.-Spielen hinten, das muss man jetzt auch sagen. Ja, du hast gesagt, ne, Bellingham, wenn der das Ding nicht macht gegen die Slowakei kurz vor Schluss, wo sie natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass die Nachspielzeit so lang ist und so. Aber auch gegen die Schweiz liegen sie in der 75. Minute auf einmal 0-1 hinten. Hier gegen die Niederlande liegen sie früh hinten. Wir haben sehr über die Engländer auch zu Recht gemeckert. Ja, aber hallo. Irgendwie dieses Spiel gestern, das hat man auch bei Bastian Schweinsteiger und bei Thomas Broich und überall gemerkt. Auch ich habe auch so ein ähnliches Gefühl, dass ich gedacht habe, ja, irgendwie auch geil, dass die Engländer jetzt irgendwie das gezogen haben, ein gutes Spiel gemacht haben und auch wie die Fans dann hinterher gefeiert haben und voll abgegangen sind und so. Und irgendwie ist das dann jetzt so ein Finale, wo ich mich auch irgendwie dann drauf freue. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, also wie ich es eben schon gesagt habe, ich freue mich vor allen Dingen, weil Spanien im Finale ist. Ich glaube, das steht dann schon mal für ein schon mal attraktives Spiel, definitiv. Ja. Und jetzt da mit England, ja, bin ich total gespannt. Die haben jetzt ein zweites Gesicht gezeigt in der ersten Halbzeit. Bin ich einfach gespannt, was die für ein Gesicht jetzt zeigen gegen Spanien, weil die können die Spanier nicht einfach machen lassen. Das geht nicht, ja. Weil dann gehen sie unter. Das heißt, die müssen aktiver werden am Sonntag, ähnlich so, wie sie es gegen die Niederlande gemacht haben. Und dann wird es natürlich ein abwechslungsreiches Spiel hoffentlich. Also dann könnte es sehr, sehr rasant werden, wie man früher, sagt man gar nicht mehr rasant. Früher sagt man rasante, rassiges Spiel.
Sagt man, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee.
Ja, und die Engländer haben ja in der Offensive auch Waffen. Ne? Saka auf der rechten Seite ist ja unfassbar stark, was der macht. Foden hat jetzt glaube ich, richtig gut ins Turnier gefunden. Kane im Strafraum in der Regel häufig gefährlich. Und dann, ich war auch sehr, sehr angetan von Mainoo im Mittelfeld, was der Junge gemacht hat. Auch super junger Spieler, ich glaube 19 Jahre alt. Wahnsinn. Also 19 Jahre ist er gerade. Im April 19 geworden, auch unfassbar, mit welcher Attitüde der da auch im Mittelfeld spielt. Also für mich war der im Mittelfeld der Stärkste bei den Engländern. Ja, und die Abwehr ist ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Und muss man mal gucken. Ne? Wir wissen ja bei den Spaniern, die Außenbahnspieler, richtig gefährlich, wie die Engländer gegen die ankommen. Dann auf der anderen Seite, haben wir auch gesagt, die Spanier vielleicht in der Abwehr ein bisschen zu packen, wie gut die Engländer das hinkriegen. Wird hoffentlich ein interessantes Spiel und ja, das wünsche ich mir jetzt einfach mal ein frühes Tor.
Ne? Ja,
haben wir ja jetzt bei den Halbfinalspielen gemerkt. So ein frühes Tor,
hat beiden Spielen extrem gut getan. Tatsächlich, ja, da stimmte das Klischee auf jeden Fall. Weil wer weiß, wenn dieses England-Niederlande-Spiel weit in die zweite Hälfte 0-0 geblieben wäre, wer weiß, ob die Engländer so ein Spiel gemacht hätten. Ich habe keine Ahnung.
Das stimmt, genau. Ja, und wie gesagt, auf der einen Seite würde ich mich riesig freuen für die Spanier. Erstens, weil wir das getippt haben und zweitens, weil du hast es gesagt, halt ein grandioses Turnier gespielt haben. Und muss man auch mal sagen, ne, auch nochmal wieder ein Kompliment für die deutsche Mannschaft, weil wir waren am nächsten dran, die auszuschalten.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, haben wir auch gesagt, eher ein bisschen die Nase vorn gehabt, würde ich sagen.
Ja.
Leichte Vorteile bei den Deutschen. Und dann kann man mit erhobenem Haupt aus diesem Turnier rausgehen und sagen, man ist gegen den Europameister, gegen einen starken Europameister ausgeschieden.
Ja. Naja, und auf der anderen Seite sollten die Engländer am Sonntag gewinnen. Also, ich glaube, da wird das Wort Eskalation nicht mehr reichen für die Insel.
Nee, das wäre echt der Wahnsinn.
Dann wird es da richtig, richtig abgehen.
Meine Güte.
Also, es ist angerichtet für Sonntag, Fabio, würde ich sagen.
Ja, wir gucken uns das Spiel an. Ist doch Ist ja klar.
Und das andere Interessante ist, man glaubt ja, dass Spanien und England so Größen des Weltfußballs sind und so. Aber dieses Spiel Spanien-England gab es doch gar nicht so häufig bei Turnieren. Weißt du, wann es das letzte Mal Spanien-England beim Turnier gab?
Boah. 1986?
Oh, 1996.
Okay.
Aber nicht schlecht. Aber und zwar im Viertelfinale in England.
Also 86 war eine WM natürlich, ne? Nicht,
ja, genau. Hab ich schon gerafft. Ja. Nee, da haben sie sich nicht getroffen.
Okay.
Aber 96 bei der Europameisterschaft in England, Viertelfinale, ging es ins Elfmeterschießen. Das war, das,
glaube ich,
das
erste Elfmeterschießen. Ach, Entschuldigung, das berühmte, das hat Frank Gosen doch immer ganz groß wiedergegeben, na klar.
Ja, genau. Dieses berühmte und das war auch erst damals das vierte Aufeinandertreffen beim großen Turnier und die drei anderen davor waren mehr oder weniger unter ferner Liefen. Also gar nicht so wichtig. Das heißt, da kann man eigentlich jetzt nicht von einem Klassiker reden, aber trotzdem sehr, sehr interessantes Spiel natürlich.
Ja, es sind natürlich, was da auch natürlich kommt, ist es da mit den Engländern natürlich das Land mit der momentan stärksten Liga, so personell. Natürlich da kommt und die Spanier mit Real Madrid Land sozusagen,
ja.
Da die treffen natürlich aufeinander, das hat natürlich auch eine kleine Geschichte auf jeden Fall.
Ja. Gut, ja, Sonntag ist es soweit und dann werden wir, Fabio, am Montag unser letztes EM-Special an den Start bringen und auch nochmal über das Finale reden und ja, ich glaube, wir werden uns mal ein paar Kategorien ausdenken, um so ein bisschen Bilanz zu ziehen.
Ja, sollten wir machen.
Bei dieser Europameisterschaft.
Ja, auch genau. Wir können ja mal unsere Spieler des Turniers oder Momente des Turniers, das können wir alles mal am Montag besprechen.
Genau.
Ja, ja. Das wird schön.
Ja.
Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
Das wird aber. Gut, in dem Sinne, ihr Lieben, habt ein schönes Finale. Also wie gesagt, ich hoffe auf ein frühes Tor und ich wäre so ein 3-2 oder 4-3 Finale, finde ich schon ganz gut.
Ja. Hätte ich nichts gegen.
Ich sag mal, da fallen jetzt viele Tore. So.
Habe ich im Gefühl tatsächlich.
Lege ich jetzt Tore einfach fallen. Mal so fest.
Glaube
ich auch. Gibt ja noch ein Rennen zwischen Kane und Olmo um die Torschützenkönigkrone.
Ja.
Beide mit 3 Toren, so wie irgendwie 100 andere auch, aber sie können halt noch das Vierte machen.
Würde mich sehr freuen tatsächlich, wenn es Harry Kane werden würde.
Weil du das getippt hast.
In der Tipprunde habe ich England als Torschützenkönig getippt. Also wenigstens das, bitte. Komm.
Du hast in der Tipprunde England als Torschützenkönig getippt.
Ich habe tatsächlich an Harry Kane gedacht. Man muss das ja vor dem Turnier machen.
Also, ich wundere mich gerade, also, dass man in der Tipprunde auf das Land und nicht auf den Spieler.
Ja, kannst ja, keine Ahnung.
Kann man so einstellen, ja,
genau.
Alles klar. Gut, ja, dann, wie gesagt, habt ein schönes Finale. Ich denke, es werden 7 Tore fallen, ist jetzt so mein Tipp. Und
nicht schlecht.
Es wird richtig abgehen und dann gucken wir mal am Montag, ob das so stattgefunden hat.
Alles klar.
Okay. Bis dahin.
Gut.
Ciao, ciao.
Ciao.